Herzlich willkommen zum PRIF Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIF in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Drohnenschwärme, KI-Kriegsbrillen, Roboterhunde und unbemannte Kampfjets. Medienberichte über neueste Entwicklungen im Rüstungsbereich können durchaus an Science Fiction erinnern, nicht zuletzt, wenn Rüstungskonzerne mit Tech-Startups kooperieren. Insbesondere der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird auch für das Militär im sogenannten Zeitalter der Algorithmen immer bedeutsamer. Aber in welche Bereiche der Kriegsführung ist KI bisher vorgedrungen? Und welche Ansätze zur Kontrolle gibt es? Darüber spricht meine Kollegin Elisabeth Watzek gleich mit Niklas Schörnig vom Cluster Natur- und Technikwissenschaftliche Rüstungskontrollforschung, kurz CENTER. Das Cluster Natur- und Technikwissenschaftliche Rüstungskontrollforschung ist ein gemeinsames Projekt von PRIF in Kooperation mit der Technischen Universität Darmstadt und der Justus-Liebig-Universität Gießen. CENTER setzt sich aus drei interdisziplinären Forschungsgruppen zusammen, die sich mit neuen Militärtechnologien, Bio- und Chemiewaffen sowie Atomwaffen beschäftigen und damit, wie die Rüstungskontrolle in diesen Bereichen gestärkt werden kann. Das Team von CENTER veröffentlicht jedes Jahr den CENTER-Monitor Technologie und Rüstungskontrolle, der sich Trends und neue Entwicklungen in diesen Bereichen anschaut und Empfehlungen an Politik und Fachpraxis formuliert. Im November 2025 ist die zweite Ausgabe unter dem Titel Neue Realitäten in der globalen Sicherheit durch KI erschienen. Niklas Schörnig ist Senior Researcher am PRIF und leitet die CENTER-Forschungsgruppe zu Emerging Disruptive Technologies. Meine Kollegin Elisabeth Watzek arbeitet bei CENTER im Bereich Wissenstransfer.
Hallo Niklas, danke, dass du da bist.
Sehr gerne.
Du hast im neuen CENTER-Monitor ein Kapitel geschrieben über den zunehmenden Einsatz von KI im Militär. Kannst du erstmal ein bisschen erklären, wie müssen wir uns das denn vorstellen? Welche Bereiche werden mittlerweile im Militär von KI unterstützt oder vielleicht sogar übernommen?
Wenn wir in die Medienlandschaft schauen, wird ja oft über den Einsatz von KI in Waffen geredet. Und das ist die Sache, die auch den wissenschaftlichen Diskurs seit langem prägt, so die Frage, welche Entscheidung bleibt noch beim Menschen beim Einsatz von Waffen, welche Entscheidung haben Waffen selbst. Aber wenn man mal genauer hinschaut, sieht man, dass der Einsatz von KI viel, viel breiter ist. Und das Ganze deckt quasi mehr oder weniger alle Funktionen ab, die ein Militär so zu leisten hat. Also das beginnt im Trainingsbereich. Das beginnt damit, dass wir heute KI sehen, die zumindest in einigen Ländern, auch zugegeben noch im Experimentalstadium, aber dazu genutzt wird, Trainings zu optimieren, entweder indem sie immer neue Szenarien generiert, auf die dann Soldatinnen und Soldaten reagieren müssen, die auch herausfordernd sind, die unerwartete Szenarien dann abbilden. Aber man kann sich da auch vorstellen, und daran wird gearbeitet, dass KI zur persönlichen Optimierung eingesetzt wird, indem man persönliche Leistungsdaten von Soldatinnen und Soldaten erfasst und dann eben ganz spezifische Trainings auf Basis dieser Daten zuschneidet. Und wenn man das halt für eine große Anzahl von Soldatinnen und Soldaten machen will, dann sind natürlich einzelne Trainer, einzelne Ausbilder überfordert. Und dann kann man das quasi über eine KI optimieren. Das wäre so ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, der eigentlich auf der Hand liegt, aber den viele Leute erstmal gar nicht sehen, ist die Logistik. Militär hat ganz viel mit Logistik zu tun. Da geht es darum, die Kräfte, die Einheiten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, sie zu versorgen, dafür zu sorgen, dass sie das Material haben, das sie dann im Kampf brauchen würden. Und hier sehen wir ja auch im zivilen Bereich ganz viel, im Logistikbereich, wo KI eingesetzt wird, um Logistikketten zu optimieren, um Fahrten zu optimieren, um einfach dafür zu sorgen, dass zum Beispiel zivile Pakete schneller von A nach B kommen. Und genau solche Technologien kann dann auch das Militär einsetzen, um seine eigenen Logistikketten zu optimieren und hier einfach dann effizienter und eben auch schneller agieren zu können. Wenn man es schafft, KI-basiert eben mit geringerem Aufwand mehr Truppen an einen Ort zu bekommen, hat man gegenüber dem Herausforderer schon mal einen strategischen Vorteil. Das wäre also auch ein Bereich, über den wir eigentlich gar nicht so viel reden, dass KI dort zum Einsatz kommt. Natürlich kommt aber auch KI dann im eigentlichen Kampf zum Einsatz, aber halt auch an ganz unterschiedlichen Stellen. Das amerikanische Militär spricht von der sogenannten Kill Chain oder dem Killing Cycle, der so sinnbildlich eine Operation umfasst. Und da geht es zunächst darum, den Gegner aufzuklären, herauszufinden, was sind relevante Ziele beim Gegner, wo sind die, wie bewegen die sich, die dann eben auch, wenn sie beweglich sind, sie zu verfolgen, über Zeit zu beobachten, dann Entscheidungen zu treffen, welche Ziele sind nun prioritär und dann tatsächlich auch den Angriff zu machen. Und wir sehen, dass an allen diesen Stellen eben auch schon KI zum Einsatz kommt. Bei der Auswahl von Zielen, beziehungsweise bei der Zielidentifikation, das geht von der Auswertung von Videomaterial bis hin zu der Möglichkeit zum Beispiel auf Basis von der Auswertung von Handysignalen, von Handykommunikation mögliche Ziele zu identifizieren. KI kann helfen, dann Ziele zu verfolgen, indem zum Beispiel eine Drohne automatisch einem vorher dann festgelegten Ziel folgt, sich dann entsprechend in Luft und Raum bewegt. Die KI kann helfen, Prioritäten zu setzen, zu sagen, es ist momentan besonders wichtig, eine bestimmte Einheit anzugreifen, weil die in einem weitergesponnenen Szenario eine besondere Rolle bekommt und die sozusagen sehr frühzeitig anzugreifen dann helfen würde. Sie kann dann helfen, auch Ziele tatsächlich physisch zu identifizieren. Das sehen wir zum Beispiel in der Ukraine. KI kann helfen, zu unterscheiden, ob es sich beim Gegenstand um einen getarnten Panzer oder tatsächlich ein Gebüsch handelt, solche Dinge. Und bis hin dann tatsächlich auch, dass KI helfen kann, eine Rakete am Ziel zu halten und diese dann noch genauer zu machen. Also wir sehen quasi in allen Bereichen des Militärs den Einsatz von KI. Und natürlich kann KI auch helfen, Szenarien durchzuspielen. Da ist ja KI besonders gut, zu sagen, wir haben eine bestimmte Truppenverteilung und wir wollen jetzt wissen, was ist das wahrscheinlichste Vorgehen der Gegenseite und wie können wir da besonders gut drauf reagieren. Und dann spielt die KI mehrere tausend, eine Million Szenarien durch und sagt, das ist das wahrscheinlichste Verhalten des Gegners, das ist die, unsere beste Antwort darauf, gegeben eben die Million Möglichkeiten, die ich mir angeschaut habe, und kann damit also auch helfen, größere Planungen zu optimieren, zu unterstützen. Also es geht von der vom Training, Logistik, der kleinen Mission bis hin zur großen strategischen Planung. Überall kommt KI immer stärker zum Einsatz.
Und wie wirkt sich das jetzt auf, wenn wir uns so Kräfteverhältnisse angucken? Also du hast vorhin schon das Stichwort strategischen Vorteil genannt. Sind es die Staaten, die auch im zivilen KI-Bereich führend sind, die auch das im Militär besonders integrieren, oder sehen wir das flächendeckend?
Also zunächst haben die Staaten erstmal einen Vorteil, die solche KI-Systeme auf dem Schlachtfeld zum Einsatz bringen. Es gibt von Clausewitz dieses berühmte Wort des Kriegsnebels, und dass man eben nicht genau weiß, was macht der Gegner, was plant er, wo steht er. Und KI hilft den Staaten, die es einsetzen können, diesen Kriegsnebel aufzulösen. Jedenfalls ist das die Vision, auch das, was man damit verbindet, dass man sagt, okay, wir können mit KI eben ein viel besseres Lagebild haben als der Gegner und können dann selbst relativ ungefährdet den Gegner bekämpfen. Da hilft es natürlich, wenn man eine starke KI-Industrie im Land hat, die eben auch schon zivile Modelle auf großer Datenbasis optimiert. Aber natürlich, das Militär hat spezifische Ansprüche. Das heißt, man kann nicht einfach eins zu eins ein Large Language Model, also irgendeine Sprach-KI, dafür nutzen, dass man dann ihr den Auftrag gibt, militärische Ziele zu identifizieren. Das würde nicht helfen. Man muss dann schon eine Anpassung machen. Und je breiter die KI-Basis in einem Land, umso einfacher sind dann solche Anpassungsleistungen. Das heißt, nicht jedes Land kann das. Mhm. Die Staaten, die mit KI-Entwicklung sehr weit vorne sind, USA, China, aber zum Beispiel auch Israel, die haben da natürlich einen erheblichen Vorteil gegenüber Staaten, bei denen die KI, die zivile KI-Industrie deutlich kleiner ist.
Das heißt, bestehende Machtungleichgewichte, sage ich mal, werden dadurch eher verstärkt.
Das kann man sagen, ja. Das ist, gilt ja grundsätzlich für neue Technologien, dass besonders technologisch vorangeschrittene Staaten diese Technologien dann eben auch besonders gut auf dem Schlachtfeld umsetzen können. Das gilt ja nicht nur für KI. Und da ist es aber dann genau wie in anderen Technologien auch, wer im zivilen Bereich die Nase vorn hat, kann das wahrscheinlich auch sehr gut auf dem militärischen Bereich dann anwenden.
Was bedeutet das jetzt aus der Perspektive der Rüstungskontrolle? Gibt es jetzt Ansätze, KI auch ähnlich zu kontrollieren wie zum Beispiel Atomwaffen oder Bio- und Chemiewaffen?
Da müssen wir, glaube ich, erst einmal einen Schritt zurückgehen und uns fragen, also was bedeutet das, diese KI? Und das bedeutet zum einen, dass Staaten eben eine deutlich stärkere Überlegenheit bekommen. Mhm. Und die Staaten, die dort die Technologie halt meistern, die haben natürlich auch kein besonders großes Interesse daran, das jetzt aufzugeben. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass sich die Prozesse im Militär einfach beschleunigen. Und eine KI, die eben hilft, große Datenmengen auf entscheidungsrelevante Informationen runterzubrechen, die sonst über Tage, zum Beispiel durch menschliche Auswerter, hätte bearbeitet werden müssen. Das bedeutet halt, dass im Konfliktfall Dinge viel schneller ablaufen, als das noch früher der Fall war. Und Rüstungskontrolle hat schon immer das Ziel gehabt, Dinge, militärische Prozesse, Abläufe zu entschleunigen, um Parteien die Chance zu geben, sich selbst zu hinterfragen, nicht sozusagen sich unter Zeitdruck zu fühlen, wenn sie sich entscheiden müssen, soll man vielleicht einen Präventivschlag machen, solche Dinge. Das heißt, der flächendeckende Einsatz von KI führt zu einer grundsätzlichen Beschleunigung des Kriegsgeschehens. Und das wirkt diametral allem, was die Rüstungskontrolle eigentlich möchte, entgegen. Und das macht es dann für die Rüstungskontrolle natürlich schwer, wenn das Militär auf der einen Seite sagt, oder die, die das können, sagen, wir haben da auch starkes militärisches Interesse, dass wir eben schneller sind als die Gegenseite, dass wir unsere Prozesse so optimieren, dass wir überlegen sind. Während die Rüstungskontrolle dann sagen würde, lasst uns Modi finden, wo ihr verlangsamt werdet, wo ihr entschleunigt werdet. Und das ist dann im Interesse der Staaten, vor allen Dingen, die das noch nicht können. Und dann hat man hier also so ein Spannungsverhältnis zwischen denen, die wirklich das auch als militärisch umsetzbar und notwendig sehen und hilfreich, und denen, die es nicht können und sagen, ja, wir sind für hier eine Kontrolle. Und dann fehlt sozusagen das gemeinsame Interesse, das Rüstungskontrolle zum Beispiel im Nuklearzeitalter vorangetrieben hat, dass beide Seiten eben sagten, okay, wir brauchen eine gewisse Form der Rüstungskontrolle, um ein nukleares Armageddon zu vermeiden. Da hatten beide Seiten ein gleich starkes Interesse. Hier geht es eher halt darum, eine militärische Überlegenheit nicht aufkommen zu lassen oder ihr entgegenzuwirken. Und das ist viel schwieriger anzugehen mit Rüstungskontrolle.
Also das heißt, so ein Eskalationsszenario, was alle vermeiden wollen, das ist im KI-Diskurs bisher noch nicht am Horizont. Also ich meine, wir kennen das ja auch eher so aus dem Science-Fiction-Bereich, dass wir dann die vollautomatisierten Roboterkriege oder sowas haben. Da könnte man ja denken, hätten Staaten vielleicht auch ein Interesse, das zu vermeiden.
Da gibt es ja die schöne Geschichte bei Asimov, wo die Menschen Roboter zum Krieg einsetzen, aber dann irgendwann feststellen, dann ist ja dauernd die Erde verwüstet. Und die Roboter dann auf den Mond bringen, dort führen die dann ewig Krieg gegeneinander und die Menschen leben in Frieden auf der Erde, weil der Krieg einfach nicht entschieden ist. Das wäre natürlich ein schönes Szenario, aber keines, das jetzt so sonderlich wahrscheinlich ist. Ja.
Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen Schritt zurück zu der Kill Chain, von der du gesprochen hattest. Da hast du ja gesagt, dass, also wir haben schon ein bisschen über die Bereiche, ne, Logistik und Beschleunigung gesprochen. Aber du hattest ja auch gesagt, dass KI auch zur Zielfindung eingesetzt wird oder im Prinzip bei allen Stadien, die traditionell von Menschen ausgeführt wurden, KI unterstützt. Du bist ja auch schon lange in diesen ethischen Debatten drin. Das ist ja, denke ich jetzt mal so, die erste Reaktion, die man hat, ist, dass man sich denkt, Hilfe, entscheiden jetzt Maschinen darüber, wer im Krieg getötet wird und wer nicht. Und das ist ja erstmal ein ganz eklatantes Problem, oder?
Ja und nein. Also die Debatte geht in die Richtung, oder wir hatten lange das Argument, dass die Entscheidung über Leben und Tod durch Menschen getroffen werden muss. Und ich glaube, da stehen auch noch die meisten Staaten dazu. Aber man kann das natürlich unterschiedlich interpretieren. Also der Gedanke, dass eine KI völlig frei entscheidet, wer auf dem Schlachtfeld getötet wird und wer nicht, oder in welcher Reihenfolge. Erstens kann man schon davon ausgehen, dass die KIs einer vorgegebenen menschlichen Logik dabei folgen, die Menschen wahrscheinlich, wenn sie dieselben Entscheidungen zu treffen hätten, auch so treffen würden. Also diese Frage, wie viel menschliche Vorgaben hat die KI, wenn sie solche Entscheidungen trifft? Und das Zweite ist, dass zumindest alle Staaten, die öffentlich darüber reden, sagen, naja, wir wollen auch am Ende, dass ein Mensch die letzte Entscheidung trifft. Da herrscht zum Glück Konsens. Also diese Vorstellung, dass ein Terminator auf ein Schlachtfeld gestellt wird und der sozusagen völlig wild alles, was sich bewegt oder was er für ein valides Ziel hält, abschießt. Also da, das ist weder realistisch, noch wollen das die Staaten. Aber natürlich muss man sich die Frage stellen, wenn eine KI Zielprioritäten, auch menschliche Zielprioritäten aufstellt, wie viel Zeit hat denn ein Mensch dann, das noch zu überprüfen? Mhm. Und dann wirklich eine bewusste Entscheidung dafür oder auch dagegen zu treffen. Und hier kommen wir dann auf jeden Fall in ein ethisches Spannungsfeld und eben diese Frage, ob dann nicht man eher zu einem, was in der Literatur als Confirmation Bias genannt wird, kommt, dass man einfach sagt, naja, wenn es die KI vorschlägt, wenn es der Computer vorschlägt, dann gebe ich da grünes Licht, ohne noch tiefer drüber nachzudenken. Das sind eher die größeren Gefahren, als dass jetzt wirklich die KI, die absolut selbstständig über Leben und Tod entscheidet, morgen auf dem Schlachtfeld ankommt.
Was kann man tun, damit dieser Confirmation Bias nicht eintritt? Also ich finde das, ich kenne das selber, dass man irgendwann ein bisschen faul wird. Ne? Man fängt an, irgendwie eine KI für Übersetzung oder Sprachkorrektur zu nutzen und denkt sich, ey, da muss ich nochmal genau drauf aufpassen. Und dann ist man vielleicht mal ein bisschen gestresster und dann denkt man, ja, wird schon passen. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Wie könnte man das einhegen?
Also natürlich wird es immer problematischer, je besser die KI wird, weil du natürlich je mehr du in deinen Übersetzungen keine Fehler mehr findest, umso weniger wirst du dann auch beim 20. Text bereit sein, nochmal genau hinzugucken. Mhm. Aber wenn dann sozusagen ganz gravierende Böcke drin sind, gehen sie durch. Also das Erste ist eben, sich klarzumachen, dass hier eine KI, die scheinbar fehlerfrei läuft, trotzdem weiterhin gravierende Fehler produzieren kann in einem Umfeld, wo es um Leben und Tod geht. Also dass der Mensch hier einfach sich dessen bewusst sein muss, um dem erstmal vom Kopf her entgegenzuwirken. Andere Fragen, und da sind wir sozusagen wieder bei der Frage militärischer Effektivität. Man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel zwischen dem Output des Computers, der KI und der menschlichen Entscheidung eine gewisse Zeitlatenz sein muss. Also, dass man halt 10 Sekunden darüber nachdenken muss, macht das Sinn, was die KI vorschlägt? Aber da würden jetzt wieder strategische Experten sagen, naja, wenn die KI des Gegners nur 5 Sekunden gibt, bin ich vielleicht im Nachteil. Also wir sind da schon in einer schwierigen Situation, wie man mit diesen Confirmation Biases umgeht. Und ich glaube, es gibt noch keine perfekte Lösung, da wird, was man zum Beispiel macht, dass man im User-Interface, das User-Interface nicht immer einheitlich, sondern dass das sich auch mal ändert, dass immer sozusagen die Leute nochmal neu erinnert werden, neu geweckt werden quasi. Ich bin mit einer anderen Situation konfrontiert, ich muss das ein bisschen reflektieren. Aber das wird sicherlich ein Aspekt sein, wo man in Zukunft dran arbeiten muss, dass es halt hier nicht zu leichtfertig durchgewunken wird, was der Computer vorschlägt.
Aber das liegt momentan in der Hand von einzelnen Staaten oder Militärs quasi zu entscheiden, wie sie das technisch gestalten, oder gibt es auch rechtliche Rahmenbedingungen?
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind erstmal ganz grundsätzlich das Völkerrecht. Mhm. Und das sieht relativ wenig vor. Es gibt eine Prüfung, jetzt hoffe ich, dass ich das im Kopf richtig habe, Artikel 36, zweites Zusatzprotokoll, Genfer Konvention. Das sagt, jedes Waffensystem muss darauf geprüft werden, ob es völkerrechtskonform ist. Und das gilt nicht nur für KI, sondern es gilt für jede Waffe. Würde sie zum Beispiel unterscheidungslos töten oder macht sie übermäßiges, unnötiges Leid? Und insoweit würde man erstmal sagen, ist die Prüfung, ob eine KI zu einem Confirmation Bias führt, da sehe ich jetzt nicht viel Handhabe zu sagen, da werden grobe völkerrechtliche Maßstäbe verstoßen. Also liegt das schon im Wesentlichen in den Händen der individuellen Staaten. Man muss aber auch dazu sagen, die Prüfung nach 36 obliegt auch den individuellen Staaten. Da gibt es keine übergeordnete Instanz, die überprüft, ob die Überprüfung richtig war. Aber Staaten machen das in der Regel, dass sie neue Waffensysteme dieser Prüfung unterziehen. Und jetzt müsste man dann halt fragen, was könnten sozusagen Fälle sein, wo KI gegen das Völkerrecht verstößt. Zum Beispiel, wenn eine KI die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilistinnen und Zivilisten nicht treffen würde. Das Völkerrecht lässt ja prinzipiell zivile Opfer zu, wenn sie nicht direktes Ziel eines Angriffs waren, sondern wenn es ein militärisches Ziel gab und jetzt kommt dieses unschöne Wort, die Zivilbevölkerung quasi nur Kollateralschaden war, dann ist es also auch zulässig, dass Menschen ums Leben kommen. Und jetzt könnten wir uns zum Beispiel eine KI vorstellen, die bei solchen Abwägungen, hier muss man nämlich das Proportionalitätsprinzip beachten, die immer enorm hohe zivile Verluste für auch nur geringen militärischen Nutzen in Kauf nehmen würde, dann würden wir wahrscheinlich sagen, so eine KI wäre auch völkerrechtswidrig. Und dann müssten das aber auch die Nutzer erkennen können.
Ich würde den Blick gerne noch mal kurz auf Deutschland und Europa richten. Du hast ja schon gesagt, die Länder, die auch im KI-Bereich vorne sind, die können besonders stark davon profitieren. Wissen wir, dass wir in Deutschland da nicht ganz so weit vorne sind. Ein Teil vom Center Monitor ist ja auch immer, Handlungsempfehlungen zu geben. Was wären jetzt aus deiner Sicht die dringendsten Bereiche, wo Deutschland / Europa aktiv werden müsste?
Schwierige Frage, weil also natürlich auch die Bundeswehr Interesse hat, KI in den Bereichen, die eben auch als unproblematisch gesehen werden, Logistik, Training und so weiter, einzusetzen. Also da gibt es natürlich auch von deutscher oder europäischer Seite das Interesse, weil man es eben auch nicht als so ein großes Problem identifiziert. Das Problem, das wir auf internationaler Ebene schon seit einiger Zeit haben, ist, dass es um sogenannte letale autonome Waffen, also Systeme, die tatsächlich Ziele selbstständig identifizieren und ohne menschliche Überprüfung einen Angriff einleiten würden. Da haben wir schon seit in der Zwischenzeit über 15 Jahre eine internationale Debatte dazu. Aber die läuft nicht gut. Die kommt nicht voran. Warum? Weil sie in einem UN-Kontext läuft, wo auch einzelne Staaten durch ein Veto einfach ein Vorankommen unterbinden können. Aber auch, weil die Ziele, die einige Staaten, aber auch einige NGOs damit verbinden, sehr hoch gesteckt sind, nämlich ein Verbot solcher Waffen. Und jetzt kann man sich natürlich immer so Edge-Cases vorstellen, dass ein System, das zum Schutz eines Stützpunktes eingesetzt wird, eben selbstständig Ziele identifizieren muss und auch angreifen muss, weil möglicherweise die Zeit nicht reicht. Eine anfliegende Rakete zum Beispiel, eine aus dem Busch abgeschossene Antipanzerwaffe. Und da müssen KIs ganz schnell reagieren. Und ein Verbot könnte auch solche Systeme treffen. Und da sagen viele Militärs, das wollen wir auch nicht. Und insoweit ist momentan die Debatte weggerückt von einem strengen Verbot von bestimmten KI-Anwendungen im Militär hin zu einer stärkeren Übernahme von Eigenverantwortung. Es gibt seit 2023 einen durch die Niederlande initiierten Prozess, der nennt sich ReAIM, das heißt Responsible Use of AI in the Military Realm. Und da geht es also um die Frage, wie können wir KI verantwortungsvoll einsetzen, um die Vorteile zu nutzen, aber ohne um in Gefahren von Terminator-Szenarien, in auch möglicherweise Beschleunigungsszenarien hineinzukommen. Und die Bundesregierung ist, glaube ich, gut beraten, sich vor allen Dingen in diesen Foren einzusetzen, weil diese Foren haben einen enormen Vorteil gegenüber den UN-Prozessen, die laufen. Hier haben wir auch die großen Player, hier haben wir die USA drin, hier haben wir zum Teil auch China involviert. Und die Völkerrechtsverbotsdebatte eigentlich ablehnen. Und wir sind also an einem Punkt, wo man vielleicht mit dem Ziel weniger zu erreichen, anstelle eines Verbotes nur politisch verbindliche Leitlinien und Selbstverpflichtungen, aber doch vielleicht mehr erreichen kann, weil es eben auch die zentralen Akteure mittragen dann. Und insoweit wäre die Aufforderung an Europa, und das sehen wir aber auch, sich solchen Prozessen nicht zu verschließen, sie anzuschieben, mit weiter zu befeuern, sodass dann zumindest auf der Ebene, auf dieser Verhaltensebene der selbst auferlegten Verpflichtung, dass man da zu einem Konsens kommen kann. Und das, da bin ich verhalten positiv, dass da sich so ein paar Normen herausbilden. Die KI muss sich an das Völkerrecht halten oder muss völkerrechtskonform sein. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wird dann nochmal besonders betont. Soldatinnen und Soldaten, die eine KI nutzen, müssen die Leistungsfähigkeit und die Grenzen des Systems kennen. Das ist auch im militärischen Sinn gut. Und dann sind wir wieder bei so Fragen Confirmation Bias, wenn man sozusagen weiß, welche Auswirkungen die Entscheidung der KI hat, die man bestätigen oder ablehnen muss, dann wird man da auch nochmal ganz anders rangehen, als wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist. Also solche Sachen, softere Normen zu stärken, scheint momentan das Gebot der Stunde zu sein.
Dann bleiben wir doch mal beim Stichwort Verhalten positiv. Ich wollte nämlich auch dir noch die Frage stellen, nachdem wir jetzt sehr viel über Beschleunigung der Kriegsführung und eigentlich lauter Dinge gesprochen haben, die einen jetzt erstmal nicht so positiv stimmen lassen. Gibt es denn auch positive Anwendungen der KI-Entwicklung, gerade vielleicht im Bereich Frieden und Sicherheit, die uns zum Schluss noch mal ein bisschen optimistisch werden lassen?
Ja, da kann man schon ein paar Dinge sich überlegen, weil Rüstungskontrolle ja oft mit großen Mengen von Daten zu tun hat. Rüstungskontrolle hat auch was damit zu tun, Kommunikation transparent werden zu lassen. Und man kann sich an vielen Stellen vorstellen, dass KI klassische Rüstungskontrollinspekteurinnen und Inspekteure unterstützt, eben dadurch, dass die KI Daten schon mal vorsortiert, sagt, das sind die Fälle, die ihr euch genauer anschauen solltet, das sind unproblematische Fälle. Ein Beispiel hierfür, wir haben ein internationales Monitoring-System, das Nukleartests entdecken soll, dadurch, dass man seismische Aktivitäten misst. Und dann stellt sich immer die Frage, ist ein seismischer Vorfall eben ein normales Erdbeben, in Anführungszeichen normal, oder ist das ein seismischer Vorfall, der durch eine Nuklearexplosion verursacht sein könnte? Da könnte man zum Beispiel sagen, dass KI, die speziell darauf trainiert ist, deutlich helfen könnte zu sagen, da müsst ihr gar keine Zeit drauf verschwenden, euch das genauer anzugucken, ihr Menschen, weil das ist ganz klar ein Erdbeben. Die Fälle hier, bei denen könnte es aber auch was anderes sein, investiert eure Zeit, die ja begrenzt ist, lieber auf diese Fälle als auf die anderen. Dann kann man also Rüstungskontrollressourcen einfach effizienter einsetzen. Anderes Beispiel ist, dass man zum Beispiel mit KI Auswertungen von Satellitenbildern optimieren könnte. Satellitenbilder werden oft genutzt, um zum Beispiel zu schauen, bauen Staaten Basen aus, wie verändern die eine Struktur einer Basis zum Beispiel, die bisher hypothetisch nur konventionelle Waffen oder Raketen hatte, und könnte es jetzt ein Hinweis sein, dass dort auch Nuklearwaffen gelagert werden sollen. Und da könnte eine KI zum Beispiel dann helfen, solche Bilder einfach regelmäßig zu überprüfen und Hinweise zu geben, schaut euch mal den Fall an, da bin ich mir nicht sicher. Und insoweit kann also KI Rüstungskontrolle einfach effizienter machen, indem sie auf die wirklich problematischen oder auf die Fälle, die nicht klar sind, hinweist und die klaren Fälle dann gar nicht mehr bearbeitet werden müssten, also die klaren, unproblematischen Fälle. Drittes Beispiel wäre zum Beispiel in der Exportkontrolle. Ganz viele der Container, die täglich in Häfen verladen werden, werden nicht kontrolliert. Das sind stichpunktartige Kontrollen, ob da Waffen, anderes gefährliches Material in den Containern ist oder nicht. Und selbst wenn die geröntgt werden, da muss ja eigentlich ein Mensch draufschauen und sich das Röntgenbild anschauen, das dann bewerten. Und hier könnte zum Beispiel KI auch helfen, durch die Analyse von solchen Röntgenbildern viel schneller zu sagen, Container problematisch oder den könnt ihr durchwinken, da habe ich nichts gefunden. Also die KI kann schon hier deutlich helfen. Letztes Beispiel: wenn Inspekteure in ein Land kommen und zum Beispiel eine unabhängige Übersetzung brauchen, dann haben die in der Regel bisher immer eigene Übersetzerinnen und Übersetzer dabei oder sind dann auf Leute vor Ort angewiesen. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass eine KI, mit der man einen ganzen Satz Dokumente, den man in die Hand gedrückt bekommt, in einer Sprache, die man als Inspekteurin, Inspektor nicht lesen kann, dass man die halt mit einer KI erstmal vorübersetzen lässt, um dann zu wissen, welche gebe ich denn meinen menschlichen Übersetzerinnen und Übersetzern, ohne die dann mit einem riesigen Berg halt zu konfrontieren. Also KI bietet auch Möglichkeiten in der Rüstungskontrolle.
Und da wäre es aber dann auch so, dass die Entscheidungen letztlich von Menschen getroffen werden, so wie du es jetzt immer beschrieben hast.
Das sind die Gedanken, also dass auch hier die KI immer nur dem Menschen zuarbeitet und die Letztentscheidung, was genau folgt und auch ob man sich wirklich nur diese Fälle anschaut oder vielleicht doch nochmal andere, das liegt dann natürlich beim Menschen. Und also eher auch hier in der Support-Funktion als in einem völlig unabhängigen System, das plötzlich sagt, wir wissen, dass Liechtenstein sich eine Atombombe beschaffen will. Da würde wahrscheinlich jeder menschliche Inspektor, jede Inspekteurin sagen, das ist doch recht unwahrscheinlich, da irrt die KI, und deshalb also sozusagen die letzte Entscheidung, auch hier sollte immer beim Menschen bleiben.
Aber selbst wenn die KI nur vorsortiert, dann hat sie ja trotzdem eine Rolle sozusagen. Also das ist ja dann trotzdem, muss die dann ja auch gut funktionieren und verlässlich sein. Da müsste es dann wahrscheinlich auch Ansätze geben, um Modelle zu entwickeln, denen die unterschiedlichen Staaten dann auch vertrauen, auch wenn die sonst nicht sich so wohlgesonnen sind? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Auf der ersten Ebene können wir uns vorstellen, dass die KI nationalen Rüstungskontrolleuren hilft. Mhm. Also wir haben in Deutschland das Zentrum Verifikation der Bundeswehr. Und da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass die eine KI trainieren, die sie unterstützt. Da müssen andere Staaten quasi erstmal kein Vertrauen oder so drin haben, weil das ist dann eine Sache, die nutzt halt die Bundeswehr. Und wenn dann die KI was übersieht, liegt dann aber auch die Verantwortung bei der Bundeswehr. Aber man muss sich natürlich auch immer klar machen, auch menschliche Expertinnen und Experten können Dinge übersehen. Also die Frage ist ja nicht immer, ist die KI unfehlbar, sondern ist sie einfach nur besser als es ein Mensch wäre. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, eben problematische Fälle zu identifizieren, besser ist, als wenn es Menschen machen, dann ist es schon mal ein Gewinn. Aber natürlich, wenn wir das auf internationaler Ebene uns vorstellen oder uns vorstellen, dass Institutionen wie zum Beispiel die Internationale Atomenergiebehörde sowas nutzen, dann müsste schon auch gewährleistet sein, dass alle Staaten, die da mitmachen, auch sagen, ja, okay, wir vertrauen dieser KI, wir wissen, wie die trainiert wurde. Wir hatten da auch Transparenz, um eben das Ergebnis anzuerkennen. Aber es hilft natürlich dann, wenn auch menschliche Inspektoren nachher sagen, okay, wir sind auch der Meinung, das ist ein Problem. Da kann man sich dann auch schlecht rausreden und sagen, naja, die KI wird einen Fehler gemacht haben, wenn die Menschen es nochmal überprüft haben. Aber es wäre einfach, um die Akzeptanz überhaupt das zu nutzen in solchen Institutionen, hilfreich, dass da alle Staaten zustimmen und entsprechend den Trainingsprozess und auch den Algorithmus verstehen würden. Und das ist ja generell momentan ein großes Thema. Explainable AI, dass eben die KI nicht mehr in einer Blackbox quasi entscheidet oder sagt, das ist Problem, das nicht, sondern dass sie immer mehr Gründe nennen muss, warum, Indikatoren, die man halt natürlich auch vorher vorgegeben hat. Und sodass dann auch das Vertrauen in den Output der KI gestärkt wird.
Letzte Frage, bisschen weichere Frage. Wie blickst du als Wissenschaftler, der sich schon lange mit diesen Themen beschäftigt, blickst du optimistisch in die Zukunft oder hast du eher Angst, wenn du dich mit diesen ganzen Themen beschäftigst?
Ach, also erstmal glaube ich, dadurch, dass Leute oder dass Menschen eine neue Technologie einfach auch selbst nutzen, sinkt die Hemmschwelle, dass die überhaupt genutzt wird, auch im Militär. Das heißt, je mehr KI zum auch zivilen Leben gehört, umso weniger werden die Leute sich Gedanken machen, dass das Militär das auch benutzt. Das ist natürlich sozusagen auf der einen Seite ein Problem, weil wir dann auch, wie wir es ja schon haben, einen flächendeckenden Einsatz von KI sehen werden und möglicherweise Probleme übersehen werden. Aber auf der anderen Seite steigt auch sozusagen das Verständnis von Leistung und Grenzen einer KI, was dann eben diesen Faktor, am Ende soll doch der Mensch entscheiden, am Ende wissen wir, dass KI auch kapitale Böcke schießen kann, dass dieses Wissen dann auch da ist. Wenn, wie du eingangs halt dieses Beispiel mal hattest, wenn du einmal deine KI zur Textübersetzung benutzt hast und sie hat zentrale Punkte einfach völlig falsch übersetzt, der Rest hat alles gepasst, aber zentrale Gedanken waren falsch, dann wirst du damit anders umgehen und wirst einfach eine kritischere Haltung und sagen, okay, ich nehme das nur noch für Texte, Grußtexte oder leichte Texte, aber für die komplizierten, wo es wirklich auf jedes Wording ankommt, da gucke ich dann nochmal sehr genau drauf. Also insoweit glaube ich, dass wir auch lernen werden, wie wir mit solchen Systemen umgehen und dass am Ende eine menschliche Kontrolle einfach hilfreich sein wird.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, also mehr AI-Literacy für alle.
Gerne.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gar nicht für, vielen Dank.
Wer mehr über die Arbeit des Cluster Natur und Technik wissenschaftliche Rüstungskontrollforschung erfahren möchte, wird auf der Website von Center fündig oder kann sich über Social Media dazu auf dem Laufenden halten. Um den Center Monitor 2024 und die Frage, wann Forschung zum Sicherheitsrisiko werden kann, ging es übrigens in Episode 11 des Priv Talk. Wem unser Podcast gefällt, kann uns gerne abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt oder direkt über den Priv-Blog. Alle weiteren Infos wie üblich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Priv Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt.